Kurze Unterbrechung. Jeder, der zu mir Legende sagt, zahlt einen Doppler. Ich habe begonnen, eben mit Wein mich zu interessieren. Das hat mein Chef, der Herr Reitbauer, ja sofort erkannt und hat mir so im 79, 80 irgendwann, wo er gemerkt hat, der spinnt, hat mir gesagt, du magst den Weinkeller. Ja, du kannst kaufen, was du willst, egal was es kostet. Du musst es nur wieder verkaufen. Es hatte eigentlich in Wien nur einen Sommelier gegeben, der war im Hilton. Und sonst hat er in Wien Sommelier gar keiner aussprechen können. Auch ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich Mittag, Anfang der 80er bis Mitte der 80er, wenn ich Mittag eine Flasche guten Wein verkauft habe, ich war da der Michael Jackson.
Ja, hast du ja getanzt auch?
Vor Freude. Meine Maxime war immer die, mich müssen ausbilden die Winzer, die Händler und ich mich selber. Ja, das heißt, ich habe mir Weine gekauft, bin dann daheim gesessen am Samstag an meinem freien Tag und habe 5, 6 Weine. Ich habe mit den Weinen zum Reden angefangen. Da hat auch meine Frau aufgedrängt. Jetzt trat er total durch. Ne?
Herzlich willkommen zu Spruch mit Sprudel, der Kalk- und Kegel-Podcast für Gastronomie, Sommelerie und Wahnsinn. In Partnerschaft mit unserem Lieblingsdealer für Sprudel aus aller Welt. Von Sekt über Cava und Cremant bis hin zu Prosecco und Champagner. Schaumweinkontor. Gesendet aus dem Sow Vienna begrüßt dich unser Host Max Zankl.
Wunderschönen guten Nachmittag. Wir sind hier wieder heute im Sow Vienna mit Blick auf den Wiener ersten Bezirk, auf dem Stephansdom, der uns hier wunderschön begegnet beim Fenster raus. Ich habe heute zu Gast den großartigen Adi Schmidt, eine Sommelier-Legende darf man sagen, weil wir reden ja oft von Legenden, aber die sind alle jung.
Kurze Unterbrechung. Jeder, der zu mir Legende sagt, zahlt einen Doppler.
Okay.
Und den bestimme ich.
Perfekt. Ich habe mich jetzt gerade schuldig eines Dopplers gemacht, den der Adi bestimmen wird.
Mouton Rothschild.
In der Doppler werde ich versuchen zu finden.
Es genügt Magnum.
Es kriegt ein Magnum. Okay, ich nehme das bei Wort und irgendwann kriege ich das auch hin. Wenn wir genügend Podcasts aufgenommen haben, kann ich eine Magnum Mouton Rothschild im Adi ausgeben.
Weil Legenden sterben bald und das habe ich nicht vor.
Und damit herzlich willkommen zum Kalk und Kegel Podcast Spruch mit Sprudel, Gastronomie, Sommelerie, der ganze Wahnsinn im positiven Sinne. Es gibt so viel zu erzählen aus Generationen, aus Branchen und da dürfen wir dich heute sehr herzlich willkommen heißen. Auch vielen Dank an unseren Schaumweinpartner, den Schaumweinkontor. Wir dürfen heute eine Flasche Franciacorta aufmachen. Franciacorta Via, den Bouquet, ist reinsortiger Pinot Noir, also Pinot Nero, 36 Monate auf der Hefe, genau vor einem Jahr degustiert worden. Das Weingut ist natürlich Bio, hat ein bisschen Dosage, also 5 Gramm habe ich gelesen. Ich darf dir schon mal was reichen, Adi.
Danke.
Schau. Bitteschön.
Wunderschöner Schaum, feines Naserl.
Geil.
Pinot Nero, so wie es gehört. Himbeernosen. Wunderschön.
Waldbeerig, gell?
Diese Waldbeeren, diese Kirschen, dieser Duft des Sees.
Ich finde es sehr gefällig. Ja. Es ist so, wenn man reinriecht Rosé, das ist bei vielen so, das so riecht Rosé.
Unkompliziert, auf höchstem Niveau.
Sehr gut. Entschuldigung.
Elegant. Ich liebe ja bei Franciacorta speziell den Satin.
Ja.
Der ja weniger Druck hat, aber so fein ist, so nobel. So, ich sage immer adelig. Das ist
sehr adelig. Ein bisschen so wie, finde ich, Champagner, der schon länger degustiert wurde. Wenn es so ins weinige, hefige reingeht, aber salzig, aber nicht mehr diesen Druck am Gaumen hat.
Ja. Das ist dann Wein. Und es ist ja interessant, ich habe das erlebt in meiner langen Karriere. In früheren Zeiten hat man ja die besten Champagner, Schaumweine, egal aus aller Welt, aus diesen unsäglichen Sektflöten getrunken.
Ja.
Und man sieht es heute noch teilweise in gewissen Filmen, Serien. Und da stößt man die Haare auf. Und ich habe ein Gespräch geführt mit einem großartigen Menschen aus der Branche. Es wurde Boulanger RD serviert. Also wir reden von einem wirklich großartigen, reifen, großen Champagner.
Und mit sehr, sehr langer Hefelagerzeit.
Mit einer über 10, 15 Jahre teilweise. Ja. Und ich stelle Weingläser ein für diesen Champagner. Und dieser Mann, ein renommierter Experte in der Branche, stellt mich zur Rede, warum ich keine Sektflöten decke. Sag ich, pardon, Champagner ist aus Wein, ist Wein. Und woraus trinkt man Wein? Aus Weingläsern. Ich war Gott sei Dank so frech Und dann hat er mich beglückwünscht.
Hat er?
Ja.
Also es ging gut aus?
Ja, es ging bestens aus. So, da hab ich mir leisten können, weil ich doch schon länger das Ganze betreiben
habe. Du hast quasi diese Person
sehr gut gekannt.
Sehr gut gekannt und zum Glück gezwungen.
Ja, zu seinem Glück.
Zu seinem Glück gezwungen.
Zu seinem Glück.
Muss man ja auch ab und zu in unserer Branche, muss ich sagen.
Oh ja, man soll sich nicht so nur quasi hingeben. Der Gast hat immer recht und der Gast muss, alles was für den Gast ist, muss geschehen. Ja. Hier und da muss man
ist auch. Ist es ja auch irgendwie arbeiten. Auch die Aufgabe ein bisschen, oder?
Ja. Wir wissen doch mehr wie der Gast im Normalfall.
Im Normalfall.
Ja. Da müssen wir den Gast auch schützen vor Fehlentwicklungen, Schandtaten. Vor Schandtaten. Und dieses unsägliche Glas.
Ja, vor allem, das macht ja niemand bewusst. Man nimmt ja niemals bewusst, als sagt, weil mir schmeckt so gut aus der Sektflöte, nehme ich eine Sektflöte. Wenn einer ein Ketchup zu seinem Schnitzel will, dann macht er das bewusst. Ich natürlich. Esse bewusst ein Ketchup zu meinem Schnitzel. Ich finde es einfach geil.
Ja, es ist ja geil. Ja,
siehst
du es.
Ja,
es ist einfach. Was passiert ist, ist
so gut. Leichten, so leicht, ja. Geht am Vorabend ein bisschen länger aus gewesen. So ein ja. Schnitzel zum Mittag mit einem Ketchup war cool. Säure.
Und ein schönes Craft-Bier dazu.
Ja, ich weiß nicht, am nächsten Tag bin ich dann so und trinke nichts dazu. Oder ich bin ein großer Verfechter von Schnitzel und Riesling.
Ja.
Ein großer Verfechter.
Vielleicht mit Restzucker.
Vielleicht oder auch wahnsinnig salzig, so, aber gerne aus Deutschland.
Also, da muss ich. Ja, trockene Mosel.
Trockene Mosel.
Schiefer.
Falz, ein bisschen am Druck, ein bisschen ja. Das Rauchige, vielleicht so ein Ringswein.
Aber man vergesse nicht die Wachauer Rieslinge, ja.
Na, vergessen die, wie können wir die in Österreich vergessen, Adi? Ich glaube, du hast das 40 Jahre lang gepredigt, oder? Oder hast du gehört,
ja,
predigen müssen?
Man muss ja aufpassen. Ich habe begonnen eben mit Wein, mich zu interessieren. Und ich muss dazu sagen, das hat mein Chef, der Herr Reitbauer, ja sofort erkannt. Und hat mir so im 79, 80 irgendwann, wo er gemerkt hat, der spinnt,
ja.
Also ich, ja, hat mir gesagt, du magst den Weinkeller. Ja, du kannst kaufen, was du willst, egal was es kostet. Du musst es nur wieder verkaufen.
Das hört sich an wie Karl Opa bei mir.
Ja, und das hat er aber dasselbe.
Ähnlich.
Selbiges hat er ja gemacht, dann auch in der Küche, im Service, egal wie. Du magst Gardemanger, wo er schon gemerkt hat, der ja. Kann das. Patissier und so weiter, eingeteilt. Und auch einkaufen. Komm, mach du das.
Ich glaube, das, was man jetzt auch predigt, oder? Weil sagt er, du sagst, damals hat der Herr Reitbauer Verantwortung abgegeben und hat dadurch auch sehr viel gewonnen. Das predigen wir jetzt wieder, dass wir die Leute ein bisschen mehr Verantwortung auch den Leuten zutrauen. Und wir hatten schon einen Podcast mit dem Robin Peller, der macht das Café Kandl in Wien im 7. Bezirk. Und der hat ihm gesagt, er hat so viel Freude damit, dass er den Leuten, er vertraut seinem Team so und kriegt es aber einfach zurück.
Ja. Aber das Wichtigste, der Reitbauer war ein hochfunktionierender Aufsichtsrat. Ja, er hat immer kontrolliert, ohne dich zu kritisieren, ja. Aber er hat immer gefragt, warum und weshalb und muss das sein, ja. Braucht man das, okay? Und er hat aber auch gewisse Leute dann auch mehr oder weniger niedergemacht, wenn er mit der Qualität der Ware nicht zufrieden war. Er hat gesagt, das brauche ich nicht, nicht? Nur weil es günstig ist, ja.
Ja.
Das brauche ich nicht. Retour. Der Reitbauer war da ein hundertprozentiger Qualitätsmensch.
Aber wie ist es weit gekommen? Das müssen wir mal von vorne anfangen. Wir können ja nicht so einen Cut reinschmeißen und sagen, du bist Chef, so mit dem Steirer geworden.
Ja.
Sondern du bist gebürtig, ja kein Wiener, sondern Waldviertel, aber bist im Herzen natürlich schon ein Wiener.
Ich bin ein Wiener geworden, bin es nach wie vor, bin es immer, ich werde es immer sein, ja. Es ist nur interessant, eben nach diesem, dass ich dann Sommelier wurde, es hatte eigentlich in Wien nur einen Sommelier gegeben, der war im Hilton. Im Prinzregent, wo der Herr Matt gearbeitet hat als Küchenchef. Und sonst hat er in Wien Sommelier gar keiner aussprechen können. Auch ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ne? Ja.
Das hat sich alles aufgeschaukelt, weil unser Reitbauer ja ein Wirtshaus gemacht hat oder gehabt hat seit 1970. Viel Geld verdient hat. Er sagt selber, ich habe die Kassatlot nicht zubraucht, oft von lauter Geld. Er war aber nicht zufrieden. Ja, weil das war nur Gemma. Egal, was das war. Super. Schnitzel, Beefsteak, günstig. Der Tisch war viermal Mittag verkauft und achtmal am Abend. Großartig, jeder hätte sich gefreut, aber der Reitbauer war nicht zufrieden und hat natürlich gewusst, Frankreich, Michelin und das weiter, das hat er alles gemacht und hat mit Kollegen, mit Rudi Kellner und so weiter, diese Restaurants besucht. Wahnsinnig. Mittag, 10 Gänge, 500 Kilometer weiter, Abend, wieder 10 Gänge.
Ich verstehe gar nicht, warum die alle so einen Bauchweh gehabt haben.
Ja.
Nur sitzen, essen und trinken
wahrscheinlich. Ja, aber da hat er dann auch immer wieder Weine mitgebracht. Und damals, wenn ich denke, Aubryon, Cheval Blanc, Chambertin und so weiter, zu normalen Preisen damals.
Ja, das konnte, das konnte man damals mitnehmen. So.
Das konnte man locker mitnehmen im Kofferraum. Ja. War egal. Und so hat es begonnen. Und ganz ehrlich, wenn ich Mittag, Anfang der 80er bis Mitte der 80er, wenn ich Mittag eine Flasche guten Wein verkauft habe, ich war da der Michael Jackson.
Ja, hast du getanzt auch?
Vor Freude.
Vor Freude. Vor Freude.
Ja. Es ist wirklich so. Es ist doch, das war doch das Land der Doppler.
Ja.
Und in Wien, der Doppler ist gerannt, nicht? Egal wie, Wahnsinn. Wir haben auch Doppler gehabt, aber wir haben sehr guten Doppler gehabt, nämlich vom Jamek,
ja.
Stein am Rhein, aber oben, ganz oben am Berg.
Ja.
Dort hat er uns den Doppler gefüllt. Ja.
Sau cool.
War super, aber ich wollte Botellen verkaufen. Ja, no, na. Ist halbwegs gegangen. Ich habe mich auch immer gefreut und am Abend ist es dann besser gegangen. Und dann kam der Weinskandal. Das muss man sich einmal vorstellen, ja?
85, war das?
1985. Weinskandal. Katastrophe. Katastrophe.
Und du bist zum Ende des Jahres, war?
Das war im Jänner.
Also im Jänner war, wie es zum Ende des Jahres war, 85?
Ja. Und im Sommer ist dann der Weinskandal
aufgetaucht. Hast du ein halbes Jahr genießen können, nachher haben sie über nichts mehr anderes geredet wie.
Ach, ich habe vorher schon was genießen. Man muss sich vorstellen, aber, ja? Es gab einen Club 2. Einen Club 2. Und den habe ich gesehen und da wurde, es waren Winzer, die hatten zwei Gläser Wein vor sich stehen, ja, einen Kunstwein und einen Originalwein aus Trauben gemacht,
ja.
Okay, blind.
Was war der Kunstwein?
Das ist mir egal,
okay.
Egal von wo, also einer der Diethylen-Geschichteln,
okay, okay.
Die da irgendwo gepanscht sind,
okay.
Und beide, also alle drei Winzer haben nicht erkennen können, wo der Bandsteh ist.
Ja.
Und damals war ich fertig. Ich habe noch nichts geschlafen und habe mir gedacht, so, und jetzt verkaufen wir wieder einen Doppler. Es war wirklich Katastrophe. Aber Gott sei Dank ist es dann so weit gediegen, dass das...
Aber ich muss mal kurz zum Anfang, weil wir sind jetzt schon auf 85er Jahr. 68 bist du nach Wien gekommen.
Sehr, wie alt warst mit 68,
du da? Warst du da 15 wahrscheinlich, oder?
14.
14. Da haben wir mit 14 schon eine Lehre anfangen dürfen, oder?
Nein, mit 14 bin ich in die Handelsschule gegangen. Und das ist mir am Geist gegangen.
Ja.
Wir haben damals noch umrechnen müssen, englische Pound gegen Schilling und Pence auf internationale Währungen und so weiter. Denke ich mir, nein, das halte ich nicht aus, das will ich nicht. Und bin durchgesaust, bewusst, habe nichts verpfiffen. Das Einzige, was ich gut kenne, war Englisch, das hat mir taugt.
Da kannst du unterhalten, wenn man Englisch kann, super.
Ja. Und dann hat mein Vater gesagt, das soll der Wirt. Dann wirst du kochen können. Ja, das war's.
Ja, aber du hast eine Doppellehre gemacht, gell?
Ich habe Kochenkeller gemacht.
Weil ich habe nur eine Kellerlehre
gemacht. Man muss ja ein bisschen aufpassen. Meine Eltern waren ja natürlich Kriegs- und Nachkriegsgeneration.
Ja.
Und das Wichtigste im Waldviertel war Essen. Ja? Das heißt, ich, Koch und Kellner, also verdurstet und verhungern wäre ich sicher nicht. Dann war mein zweiter Bruder, es gab einen Fleischereibetrieb damals auch, der musste Fleischer werden. Einer von euch muss Fleischer werden.
Das ist ja mal zusammengehängt, gell? Früher,
das war alles, ganz früher. Das war eine Fleischhockerei, ein Wirtshaus, es war Landwirtschaft, es war Vieh, es war alles da.
Ja, früher, ne? Also vor 100 Jahren circa, war es nur normal, wenn du ein Wirtshaus hast?
Hast du eine Fleischhockerei gehabt? Ganz normal. Ganz normal. Also so war es. Also dann mein zweiter Bruder wurde dann Fleischhauer, gern sogar. Und mein dritter Bruder, der Herbert, der nach mir dann einmal in Steyrreich mitgearbeitet hat sogar, da hat mein Vater gesagt, und du wirst Konditor. Wieder was zum Essen.
Ja.
Aber mein Kleiner war das Nesthäkchen, hat gesagt, nein, Papa, ich möchte das werden, was der Adi ist.
Super. Also er wurde auch Koch und Kellner. Wie weit seid ihr auseinander?
6 Jahre.
Ach so, eh nur. So wie mein kleiner Bruder ein bisschen.
Ja.
Der will jetzt auch so mit ihm werden. Super.
Ja, passt schon.
Ja, passt. Wir wollten eigentlich, haben wir eine Maschinenbaulehre geschickt. Und dann hat er aber schon kurz vorm Lehrende, so im vierten Jahr, gesagt, er taugt das eigentlich überhaupt nicht, aber er macht jetzt fertig und macht jetzt eine Kellnerlehre.
Ja.
Und jetzt ist er 21, hat die Kellnerlehre gemacht und macht jetzt die Sommelier-Ausbildung.
Ja, und ich bin im Gespräch mit so manchen Menschen, die sagen, in der Gastronomie, du musst am Abend arbeiten, du musst am Wochenende arbeiten, Überstunden und so weiter, sage ich, bitte, also Arbeit ist einmal keine Schande, Nummer 1. Nummer 2, wenn du dich wirklich gut anstellst, lernst du enorm viele Menschen kennen, gerade im Service.
Ja. Ja?
Und das hilft dir auch im späteren Leben. Wenn ich denke, schon allein in die Medizin, wenn du, wie viele Ärzte man im Steirereck gehabt hat als Gast. Ne? Ich habe nie einen Termin braucht, egal bei welchem Arzt. Weil wenn ich gesagt habe, Schmidt Steirereck, komm, die anderen 30 sind gesessen im Vaterzimmer. Der Schmidt ist einmarschiert.
Der Schmidt muss jetzt rein, weil er muss heute am Abend wieder alles richten.
Ja, die wollten, Durst. Na, die wollten ja auch natürlich weiterhin gut bedient werden.
Ja, sicher. Und machen sie auch gerne. Wie bringst du Menschen dazu, dass er was macht, wenn er es gerne macht? Genau. Und die haben es ja halt gerne gemacht. Aber immer. Du musst einmal auf dieses, du kommst ja, wenn du was gut machst, im Service finde ich immer, bist du gerade auf Augenhöhe auch.
Ja, also die du darfst es niemals ausnützen. Also ganz ehrlich, Kellner und Sommeliers mit irgendwelchen Wahnsinnsdeutsch Schmuck oder Uhren oder was, das darf nie sein. Du darfst dich nie über den Gast stellen. Nie. Ganz genau. Nie über den Gast. Und ganz ehrlich, ich kann mich erinnern, ich habe eine Wohnung gesucht, eine Eigentumswohnung. Und ich wollte im 8. Bezirk bleiben.
Ja. Da wohnst du immer noch.
Wohne ich immer noch.
Sehr schöner Bezirk. Beste Thailänderin.
Und der kleinste, der beste Thailänderin und der kleinste Bezirk von Wien. Und ich habe wirklich versucht, ganz öffentlich und offiziell eine Wohnung, Eigentum im 8. Bezirk zu erwerben.
Zu was für einer Zeit war das?
In 79er Jahren, 78, 79. Es ist mir nicht gelungen, weil damals die Stadt Wien alles eigentlich an den Stadtrand wollte. Mhm. Ja, dass man da hat man eine Wohnung aufgezogen und so, das wollte ich überhaupt nicht, ich wollte in der Stadt bleiben. Und damals war ein einflussreicher Politiker bei uns Gast, den habe ich das Leid geklagt. Und dann hat er mir das Kartel gegeben, gehen Sie zu der Frau XY, zeigen Sie ihr das und Sie kriegen eine Wohnung. Genauso war es. Ein Monat später bin ich eingezogen.
Ich liebe die Freihandelwirtschaften in Wien.
Überall. Das ist Österreich.
Überall.
Das ist Österreich. Und ich bin ja am meisten stolz darauf, dass eigentlich die ganzen Gäste nicht gesagt haben, Herr Ober, sondern Herr Schmidt.
Das ist was ganz Besonderes.
Ich war der Schmidt und ich war nicht der Herr Ober.
Ja, aber das hast du dir ja auch sehr, sehr lange erarbeitet.
Absolut, na klar, von nichts kommt ja nichts.
Absolut.
Und also du kannst nicht sagen, Work-Life-Balance, um 22 Uhr jetzt gehe ich nach Hause, nicht? Weil die meisten Kontakte kriegst du erst nach Mitternacht, bei einem schönen Glas.
Ja, genau.
Natürlich, ja. Dann ist es halt 4 in der Früh geworden, ja, Maria.
Da vertiefst die Freundschaften.
Da vertiefst man, ja, wirklich. Und das ist eben mein Appell an die jungen Leute, bitte, Arbeit ist keine Schande.
Bleibt's dran.
Bleibt's in der Gastronomie, in der Küche, im Service. Es ist nur von Vorteil. Ja. Es ist nur von Vorteil. Das hat nichts mit Arzt und Politik zu tun, sondern überhaupt mit sozialen Menschlichkeiten. Mit
sozialen Netzwerken.
Ganz super. Und lustigerweise, das habe ich auch erlebt, so viele Damen, Ehefrauen, die mit Sommeliers verheiratet waren.
Und sind.
Nicht mehr sind.
Also Sommeliers, das ist eine Mehrzahl.
Die haben gesagt, ja, sehr oft, und ich habe einige dieser Sommeliers gekannt, wo die Damen gesagt haben, ja, du bist ja nie zu Hause, du warst ja immer arbeiten, die haben alle gut verdient. Ja, also die Frau finanziell perfekt. Der Mann war halt in der Arbeit, nona, keine Frage. Dann haben die Männer irgendwo einmal ein schlechtes Gewissen gehabt und haben gekündigt und sind in den Weinhandel gegangen. Vom Regen in die Traufe, weil im Weinhandel musst du nur viel mehr arbeiten und viel mehr Zeit aufwenden, weil du musst deine Provision verdienen und Wein verkaufen und da musst du auch um 22 Uhr und so weiter in den Wirtshäusern sein oder in verschiedenen Bars. Aber er wieder nicht daheim und hat weniger Geld heimgebracht.
Klassiker.
Das, genau.
Schön, dass du das, schön, dass du das gerade ansprichst.
Ja.
Irgendwie gibt's ja Gastronomie auch wieder. Und der Zankel.
Ja, man muss immer das machen, was man.
Was einem gerade im Schädel fällt.
Keine genau. Frage, ne? Keine Frage.
Stimmt schon recht, du musst als Weinhändler bist auch nicht weniger unterwegs.
Na, gar nicht. Es ist auch ein hartes Brot.
Ja, was ist denn schon einfach, gell?
Da könnte es ja jeder.
Meine Worte, und ich finde die Zeit jetzt gerade gar nicht so unspannend, weil ich glaube ja, dass schlechtere Zeiten oder schwierigere Zeiten immer auch die größten Chancen bringen.
Ja, absolut.
Weil wenn es jeder kann, dann ist es sehr langweilig.
Trennt sich der Spreu von Weizen.
Und in der jüngeren Vergangenheit, ich bin niemals die Erfahrung, die du hast, hat schon leichtere Jahre auch gegeben. Also wenn ich jetzt so nach Corona denke, wo quasi das Geld abgeschafft hat, jeder hat nur Geld ausgegeben wie verrückt und es war so, wie kann das sein, jetzt wird es ein bisschen weniger, aber wir sind immer noch auf 19er Niveau, da war 19 war auch nicht so schlecht, also warum ist jetzt alles böse und schlecht?
Es ist überhaupt, wenn wir vom Geld sprechen, mein Chef, der Herr Reitbauer, hat mir auch etwas auf den Weg gegeben, wo er 100% Recht hat. Geld ist nicht das Wichtigste.
Ja.
Geld kommt von selber. Wenn du gut arbeitest, wenn du gut bist, wenn du deinen Job wirklich so ehrlich und ganz korrekt ausführst.
Und meistens sogar gern machst, dann machst du automatisch ja, gut.
Kommt das Geld automatisch. Du brauchst gar nicht suchen, es kommt. Und so war es auch.
Adi, du bist seit 1976 im Steirereck. Genau genommen am 11. Oktober sogar. 11.10. Schöne Zahl. Wir reden jetzt gerade dann von einem Titel in 85. Wann hast du aufgehört? Das heißt, 17 hast du aufgehört, gell?
Im September 2017, ja.
Genau.
War mein letzter Tag.
Das heißt, das sind ja wirklich 41 Jahre. Das heißt, dranbleiben, du bist ja wirklich lang dranbleiben. Wie hast du im Steirek angefangen? Hast du der Lehre oder hast du nicht gemacht? Du bist ja in Steirek gewechselt.
Ich habe Lehre gemacht.
Ja, du hast die Lehre mit.
Ich habe Kochlehre, aber das war im Restaurant Hochschalbrunnen. Das ist ein Wirtshaus gewesen an der Prinz-Eugen-Straße. Ganz herunten, vis-à-vis vom Palais Schwarzenberg.
Ja.
Dort habe ich gelernt, Kochkellner. War eine gute Schule, weil es war so, dass ich begonnen habe in der Küche. Um 14.30 Uhr hat es geheißen, du Nachmittagsdienst im Service.
Ja.
Umziehen, duschen, umziehen, rauf. Abends wieder in die Küche. Und man muss aufpassen, ich war ja der Einzige, der ja den ganzen Tag gearbeitet hat.
Ja.
Mein Vater hat zu meinem damaligen Lehrherrn gesagt, bei der Aufnahme, er kann arbeiten. Er kann arbeiten. Ja. Die anderen haben Vormittagsdienst gehabt bis 13, 14, 15 Uhr und sind dann frei gewesen. Oder sie sind gekommen um 16 Uhr, waren vorher frei. Ich war um 9 Uhr im Geschäft, habe in der Küche begonnen, ob Erdäpfel schön oder Zwiebeln schneiden, bin sehr oft, wenn einer im Service ausgefallen ist, dann Mittagsgeschäft gemacht,
ja.
Speisenträger, natürlich.
Ja, Schultern hast du noch geschultert?
Sicher, voll, aber das war...
Ja, aber nicht geschultert, du hast es auf die Finger gehabt, oder?
So wie heute die Schweizer Hauskellner. Die gehen mit 40 Kriegel Bier, es ist unglaublich.
Ja, ich habe das mal im Oktoberfest gemacht.
Ja.
Und ich habe am Anfang im ersten Jahr geglaubt, ich sterbe auch in Schönheit.
Ja.
Ich habe dann lernen müssen, so nach 10 Tagen, du stirbst dann wirklich, wenn du so weitermachst. Das heißt, irgendwann liegt es einmal
drauf. Du musst cool bleiben. Du musst es wirklich locker nehmen.
Ja, aber
mit Technik.
Ja, irgendwann, ja. Prinzipiell geht das gut, aber irgendwann brichst du einmal.
Ja, ich weiß.
Aber ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Ich bin jetzt Nichtel. Aber ich kann ja auch zahlen, das taugt mir richtig.
Ich war jetzt Nichtel immer.
Ja, es taugt mir richtig. Das kommt aus den Haxen, glaube ich. Oder? Ja. Glaubst
du
nicht?
Ja, und du brauchst ja den Druck. Und den Druck habe ich gekriegt. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, im dritten Lehrjahr war ich dann schon Zahlkellner.
Adi, ich liebe es, mit dir zu reden, weil ich habe meine Lehre gemacht in der Weißen. Das ist die Weißbierbrauerei in Salzburg. Mhm. Also in einem Wirtshaus. Ich war so stolz, wie viel Teller ich tragen kann. Am Anfang natürlich.
Klar.
Und die Organisation. Und wir waren dann ein großes Team. Und dann haben wir uns organisieren müssen, weil wir haben so und so viel Reindl und etc. Und das muss hergerichtet werden. Und im dritten Lehrjahr war ich dann auch Zahlkellner.
Ja?
Ja. Es war auch okay mal. Hey, schau. Bam, bam, und Zahlkellner sein. Dann hast du
eine
eigene Station. Ich habe Geld verdient.
Natürlich. Ich habe dasselbe Geld verdient, wie die Kölner.
Ja, voll. Ich war aber 17 damals, glaube ich.
Ja.
Ich war 17 und bin noch rumgerannt. Ja, jetzt gerne mal auf ein Bier. Ich gebe eine Runde aus, Freunde. Wenn es nur eins blieben war. Super ist das.
Prost. Ja. Zum Wohl. Auf den Weinkontor.
Ja, genau, auf den Weinkontor. Nach der Lehrzeit. Bist du noch dort geblieben?
Ich bin dann zum Bundesheer gegangen, nach der Lehrzeit. Bin dann wieder gekommen. Und ist im 76er das Unternehmen dann verkauft worden. Und dann war ich 3 Wochen im Gösser Bierhaus. Das ist heute das Plachutter Bolzeile.
Ah, witzig.
Ja. Das hat mir auch nicht taugt, die Biergeschichten, die sind mir nicht so. Habe ich gekündigt. Schon aber im Wissen, dass mein Kollege schon im Steirereck an der Weißgerberlände gearbeitet hat. Und der Herr Reitbauer gesagt hat zu ihm, du hast da so einen jungen Kollegen, den hätte ich auch gern. Und dann bin ich in Steyr gegangen.
Cool. Und da hast du angefangen als, was war das?
Nix.
Habt ihr eine Position gehabt?
Nein, oder nein? Ich habe die kleinste Station gehabt damals.
Also, das
3 kleine Tischerl. Wir haben damals noch auf Station gearbeitet.
Cool.
Ich war zu der damaligen Zeit, neben meinem Kollegen, der vor mir ja gearbeitet hat, waren ja nur Damen dort, die Kellnerinnen. Und jeder hat seine 3, 5 Tischerl gehabt. Ne? Und das haben wir aber dann umgestellt, weil das war nur Eifersucht. Bessere Station, ich habe die besseren Gäste. Wir haben dann auf Team umgestellt.
Okay, wie wann war das circa?
Ja, das ist dann, mein Gott, ein Dreivierteljahr.
Hat der Start gefunden.
Es war relativ rasch.
Ah, okay.
War relativ rasch. Es war dann eine ziemliche Fluktuation, weil die Damen gekündigt haben. Die haben in diesem Team nicht. Es waren auch keine gelernten Kellnerinnen teilweise. Ne?
Okay.
Und dann haben wir aber ein Team schon aufgebaut. Das ist dann gegangen. Ne?
Ist die Damenquote dann wieder besser geworden oder war das nur damals die Zeit,
wie die alte? Die ist wie die katholische Kirche, keine Dame.
Ja, würde ich das sagen. Damals. Ja. Das hat sich auch vielleicht geändert, oder ich habe auch mit schon unfassbar tolle Frauen zusammengearbeitet.
Das hat sich absolut geändert. Natürlich.
Dankbar.
Es war halt schon so, die Zeit damals, mein Gott, 70er, 80er, es war halt auch Arbeit am Abend in der Küche, Schwerarbeit, dass sich so manche Damen halt auch nicht traut haben. Es war auch nicht die Zeit.
Dafür. Absolut.
Du bist daheim gesessen, hast auf die Kinder aufpasst und hast deinen Frust geschoben. Ne? Das hat sich erst gegeben dann mit der Johanna Donal.
Okay, wer ist das?
Das war die Frau Ministerin damals oder Sozialministerin und der Bruno Kreisky. Und die war absolut, die hat das propagiert. Und die Damen weg vom Herd und die Damen in die Arbeitswelt und so. Ne? Das war schon Wahnsinn. Sie ist leider schon länger verstorben.
Zu einer Zeit aber nämlich, wo das überhaupt nicht, also wo das...
Gegen jeden Widerstand auch in ihrer eigenen Partei,
das muss man dazu sagen. Das kann ich mir vorstellen,
das ist sicher. Ja, weil auch die SPÖler, die alten Granden, haben gesagt, die spinnt ja.
Ja, sicher. Weil meine Frau will zweimal was hackeln.
Oder? Ja, das ist so. Außerdem hat es ja damals geheißen, der Mann verdient das Geld.
Ja, genau.
Da ist das wichtig. Und die Frau, ich ernähre die Familie, ich.
Ja, genau. Weil was wäre dann jetzt, wenn beide die Familie ernähren? Na, fuck. Was passiert dann? Dann ist nicht so wichtig, oder?
Gut, man muss ja aufpassen, dass es ja inzwischen seit 30 Jahren gar nicht möglich ist, dass du als Mann am Füllmüller wahr lernst, weil alles viel teurer geworden ist. Das Wohnen ist teurer geworden, die Ansprüche sind größer geworden, Urlaub und so weiter. Als Mann allein kannst du nie so viel verdienen, dass du das auffangst. Ja. Du musst die Frau mitarbeiten und das tun sie ja Gott sei Dank gerne.
Ja. Ja,
und sie würden es sicher noch viel lieber machen, wenn es dementsprechend Kindergartenplätze gäbe.
Es ist Fakt, gäbe.
Ja.
Ich finde das wieder cool gefunden. Ich war gerade letztens wieder im Lokal. Beim Dinzler, kennst du den Dinzler?
Nein.
Das ist eine Kaffeerösterei, die liegt am Irschenberg, der ist kurz vor München. Und wenn ich von Salzburg immer nach Deutschland fahre, weil ich viel in Deutschland arbeite oder viele Weingüter in Österreich vertrete von dort, bleibe ich am Irschenberg stehen. Das ist eine Kaffeerösterei und die haben eine Lokalität dazu gebaut. Da wird das schwindlig. Also die haben hunderte von Plätzen da drinnen, aber qualitativ immer top. Du kriegst einen super Kaffee, kriegst du super Weckerl, kannst aber super Pizza essen oder einen super Salat, kannst wirklich dort die austoben, also eine Rausstation, gell? Möchte ich noch vorhalten. Und dann schauen wir zu den Planern, ja, da ist der Kindergarten unserer Mitarbeiter.
Ja.
So werden die Kinder abgeben, wenn die Eltern arbeiten.
So behält man dann die Leute.
So kannst du Leute lange in der Gastronomie halten, weil du musst ja sagen, irgendwie musst du auch schauen, wie schaffe ich das, dass ein Mensch in der Gastronomie heutzutage länger bleibt, als wie bis er 30 ist.
Ja.
Weil die meisten sagen halt, ja, was eigentlich, mache ich es nicht mehr. Oder die Leute sagen, die Gesellschaft sagt ja selber noch, naja, willst du nicht immer in der Gastro arbeiten?
Ja, das ist ein Fehler.
Ja, warum?
Das ist ein Fehler.
Aber wenn du musst die Leute schon unterstützen, dass sie auch länger dort bleiben. Natürlich hat einer, der Kinder hat, ein bisschen eine Schwierigkeit damit, dass er einen ganzen Tag arbeitet oder halt einfach zu gewissen Zeiten arbeitet, wo die Kinder halt auch ernährt werden.
Man muss aber trotzdem sagen, dass in früheren Zeiten der Kellnerberuf wirklich schlecht zahlt war.
Ja.
Du teilweise mehr Grundgeld gekriegt hast als Gehalt, ja. Meist sehr viel unversteuert.
Ja, ist immer das große
Problem. Und wenn ich denke an gewisse Wohnungen, die den Namen nicht verdienen, wenn man gearbeitet hat, so quasi auf Saison in den Skigebieten, in den 50er und 60er Jahren ist er ja schlecht geworden.
Ich glaube, dass die 70er, 80er nicht recht
viel
anders waren.
War nicht viel anders, ein bisschen besser.
Ja.
Und ich muss immer wieder sagen, da ist einer der großen Stars der Gastronomie, der Adi Werner, der ja eigenes Haus baut hat für seine Mitarbeiter.
Einer der ersten, das ist ein Vorreiter, der das gemacht hat.
Sicher. Das war, für mich ist das einer der ganz großen Wirten der österreichischen Gastronomiegeschichte.
Ich finde das toll. Wir haben überhaupt so einen gemeinsamen Nenner. Oft bei Podcasts. Immer, oft auf der Arlberg. Also eher Lech, die Familie Walch oder eben du, wie der Adi Werner sagst. Das vergisst überhaupt und so, was eigentlich die Hospizalm für eine Legende auch ist, die ganze Hospizalm.
Ja. Und im
und Adi Werner, was der errungen hat, auch im Wein.
Ja, also Bordeaux. Unglaublich. Und wenn ich denke, im Westen gab es schon damals, in die Anfang der 80er, einen Sommelierverein.
Mhm.
Den hat es im Osten schon lange nicht mehr gegeben. Die haben natürlich schon einen Vorteil mit Sommelierverein im Westen, weil sie saisonale Betriebe sind. Das heißt, die haben im Sommer wirklich Zeit für Weinreisen, egal wohin, und organisieren. Im Osten gibt es diese Saisonalbetriebe ja nicht. Und damit haben wir nicht die Zeit, dass wir sagen, jetzt fahren wir zwei Wochen in die Champagne. Ne? Geht ja nicht.
Ja.
Das ist unmöglich. Also die haben da diesbezüglich einen Vorteil gehabt, aber sie waren viel
näher.
Und viel näher, natürlich.
Es ist unterschätzt das ab und zu.
Also aber von Bregenz in die Burgund
ist ja nichts.
Ne, in
Wirklichkeit. Du hast schon mal die Hälfte, wenn du von Salzburg nach Bregenz gefahren bist, hast du schon die Hälfte geschafft.
Ja.
Und es ist nur noch einer ins Burgund.
Ja.
Das unterschätzt man wirklich oft, wie weit Wien eigentlich weg ist von dem.
Ich denke aber, es wäre ganz anders gelaufen, wenn es diesen eisernen Vorhang nicht gegeben hätte.
Ja.
Und diesen unsäglichen Kommunismus. Wir hätten nämlich die Möglichkeit gehabt, im Osten den Osten zu beackern. Und wenn ihr denkt, was heute in Ungarn passiert, wo man staunenden Auges im Tokai steht und denkt sich, bist du narrisch, was sind das für Superweine, was sind das für trockene Furminz, für großartige Süßweine, das hat es ja früher nicht gegeben.
Ne? Ja,
und das war halt leider uns verwehrt durch den eisernen Vorhang. Ne?
Bist du noch viel auf Weinreisen?
Österreich, sonst nicht international, das habe ich. Ich muss dazu sagen, ich habe mir das geschworen und halte es auch ein. Ich bin mit meiner Frau jetzt bald 48 Jahre verheiratet, wirklich glücklich und mit allen ohne Probleme. Sie hat sehr viel.
Das war 1976, oder?
Ja, ich habe am 11. September geheiratet und am 11. Oktober im Steiergang gefangen. Also das war ja.
Das war ein goldener Herbst.
So irgendwo so ein magisches Datum. Und ohne, also ganz ehrlich, eine Karriere in der Gastronomie ohne einer Partnerin oder Partner ist sehr schwer. Und ich habe das gemeint mit diesen quasi Sommeliers, die dann aufgehört haben, weil die Dame gesagt hat, das ist mir alles zu wenig und du bist nie daheim. Ohne dem funktioniert keine Karriere. Oder du lässt dich scheiden. Ne? Das ist unmöglich.
Ja.
Und
was macht deine Partnerin?
Meine Partnerin, die war eine Hausbeauftragte. Wir haben ein Riesenhaus mit 3 Stiegen und da war sie die Chefin von der neuen Heimat, von der Wohnungsgenossenschaft. Es gibt immer wieder Probleme im Haus. Und es kommen alle dann sind zu meiner Frau gekommen, nur immer gekommen, das ist kaputt, das ist kaputt. Organisieren das, putzen das, organisieren, Firma beauftragen und so weiter. Sie hat das von zu Hause machen können. Ne?
Okay,
cool. Sie hat da Mails geschrieben und hat Telefonate und ist oft umeinander gefahren. Und das war ganz gut. Ja. Und eben aufgrund dessen, dass ich sehr oft nicht zu Hause war, habe ich gesagt, in der Pension werde ich das anders machen.
Naturtrüb. Es ist zwar nicht Ungarn, aber es ist Österreich. Aber es
ist und das ist der Kofolk.
Es ist Kofolk, ja. Genau, vor Mint, remember.
Ich liebe ihn.
Genau, so als Erinnerung.
Den WLAN-Schitz.
Du magst gern, gell, Stefan?
Schau dir das an. Das riecht sofort. Das ist Boden pur. Das ist Boden pur. Diese Kühle. Ja. Das ist eine warme Region.
Ja, ich find das so cool. Der Stefan zeigt ja mit seinen Weinen, wie das Mittelburgenland bei den Weißweinen, der macht ja Weißweine, die scheppern.
Moment, aufpassen. Bis in die 70er Jahre war es ein Weißweingebiet.
Okay. Zu wissen. Wir sprechen gerade über das Mittelburgenland.
Ja, war überwiegend weiß. Erst nach dem Weinskandal wurde umgestellt auf Rot.
Auf ja. Rot Gemmer. Ja. Konzentriert, kräftig.
Blaufränkisch. Halt dann mit Cuvées. Mit 15 Alkohol.
Ja, weil es gibt super spannende Blaufränkisch dort auch reinsortig.
Ja, keine Frage. Das hat aber der Hans Siegler bewiesen.
Die stehen nicht auf diesem Lehm, sondern die stehen dann eher auch wieder auf Granit oder auf Klimaschiefer oder auf Kalk, weil du hast ja ein wunderbares Kalkplateau.
Oder Konglomerat, wo ist Lehm dabei halt, verschiedene
Böden. Ja, aber nicht lehmdominierte Böden, wo es gepredigt haben, jeder Boden muss schwer und konzentriert sein.
Das ist ein Blödsinn.
Aber so habe ich es auch gelernt. Also so habe ich es gelernt. Ja. Mittelburgenland, schwere, kräftige Rotweine. Ja. Und ich glaube auch die Mehrheit der Weine, die dort produziert werden, sehen auch gleich aus.
Ja.
Ja, Hut ab, Alter. Das sind ja auch so lange Geschichten. Ne? Das ist fangen wir vom heute auf morgen und sagt man, das muss funktionieren. So ein Durchhaltevermögen, oder?
Ist alles mit Risiko behaftet, ne?
Ja, immer, absolut. Ne?
Scheitern gehört dazu.
Prost, auf den WLAN-Schitz.
Auf das Burgenland.
Auf das Burgenland und auf den Vermint.
Auf den Vermint, ja. Ein spannender Wein. Das ist Salz pur. Das ist Salz pur. Diese Säure, dieses fast dem Wahnsinn nahe Struktur. Das ist stark. Sehr gut. Da kommt man ins Trinken.
Adi, 70 Jahre, du hast Stationskenner angefangen, ihr habt euch dann zum Team gemacht. Heutzutage ist es ja so, wenn ich so erzähle, denke so meine Teams quasi. Egal, ob es jetzt auf der Wiesn am Oktoberfest war oder so. Du gehst dann nachher schon gerne auch mal feiern. War das damals auch so, dass du noch einmal ausgegangen bist?
Ja, aber das habe ich nie mitgemacht.
Du wirst nie gern ausgegangen?
Nein. Aus dem Grund aber, ich habe jede Menge Probeflaschen immer gekriegt. Ja, natürlich, da haben wir die Winzer und die Händler und so weiter. Ich habe permanent Probeflaschen. Bitte das probieren, wollte das verkaufen natürlich. Ja, no. Ja. Und das habe ich eigentlich immer wollen, alleine kosten. Okay. Ich hasse das, wenn man immer wieder dazwischen redet beim Kosten.
Okay.
Weil im Endeffekt muss ich entscheiden. Ich habe die Verantwortung. Nicht? Und dann, wenn da 2, 3 noch dazu reden und meinen, das ist besser, als du glaubst und so, fällst du falsche Entscheidungen. Nicht? Ich stehe dazu, dass es vielleicht eher eine falsche Entscheidung war, aber das ist dann meine Verantwortung.
Ja, voll. Das wirst du vielleicht in die Vorwerfen im Nachhinein.
Und ich habe das immer gekostet nach dem Geschäft. Ich bin um 12:30 heimgekommen, da habe ich schon am Vormittag, bevor ich ins Geschäft gegangen bin, gemacht, was ich heute mache am Abend, in der Nacht. Habe meinen Fernseher aufgetragen und habe leider was gegessen. Und habe die Weine probiert, bis um 2 und dann bin ich schlafen gegangen.
Ja. Hat dir der Fernseher nicht abgelenkt?
Nein, ich habe das braucht, die Akustik. Ich habe nicht mehr geschaut, aber ich habe Akustik braucht.
Ja, irgendwas
was ganzen, nebenbei läuft. Den ganzen Tag immer nur mit Menschen und Stimmen bist, konfrontiert bist. Ich kann das nicht. Außerdem bin ich ja einer der großen Fußballmenschen und einer der großen Experten in diesem Lande.
Ah, du, Arno?
Ja,
du,
einer der 7 Millionen. Nein, einer der 7 Millionen Experten und Teamchefs. Und ich habe mir damals jedes Match aufgenommen am Video. Ja, und habe mir das dann in der Nacht angeschaut.
Wen hast du da angeschaut?
Europacup-Spiele, Nationalmannschaften.
Bist du Fan von irgendwas?
Ich war immer schon Fan von Wacker Innsbruck.
Oh, wow. Sagst du am Salzburger, der Rapidler
war jetzt Wacker Innsbruck. Und jetzt, Wacker Innsbruck gibt es halt leider nicht mehr, außer in der letzten Liga in Tirol.
Ja.
Und ich bin seit Jahren schon Red Bull
mit Salzburg. Austria aufgewachsen.
Ne? Ja, wir kann mich erinnern, wir haben ja mit Salzburg mitgefiebert.
Ja, das eben war ja alles Salzburger.
Ja, sicher.
Die ganze Adi Hütter, der Pfeifenberger.
Alles, was heute in Deutschland ist in Monaco, der Adi Hütter, ja, der Glasner war früher auch noch, ja. Das war später dann.
Ja, die sind im Wirtshaus zusammengesessen.
Ja.
Die hat im Wirtshaus getroffen in
Salzburg. Und der Rudi Quellenberger ist ja immer gekommen essen zu uns. Oft und oft haben wir nur über das Match geredet und nur über Spiele und über Fußball. Und ich kann mich erinnern, in der Saison haben sie rausgehauen, Dunajská Streda, Slowakei. Okay. In der ersten Runde denkst du noch, Hammer, nicht? Das war ein harter Kampf, weiß ich noch. Und nach dem Match von der Slowakei ist der Rudi Quellenberger gewesen, sie ist ins Steirreich gegangen.
Okay.
Und, weiß ich nicht, 1:30. Ja. Und, wow, super! Nicht? Dann ist gekommen Karlsruher SC.
Salzburg. Das war damals schon nochmal.
Chancenlos Salzburg.
Hat denn der Oliver Kahn damals gespielt?
Der hat den Tor gespielt.
Ja.
Eintracht Frankfurt. Unmöglich zu schlagen.
Ja.
Aussig hart. Und dann kam es ja zum Showdown und das Finale wurde ja damals in 2 Spielen gespielt gegen Inter Mailand.
Und der doppelte Stangelpendler.
Genau. Und wenn der eingegangen war, war Salzburg Europacup der.
Wiederkassen. Wer hat einmal geschossen?
Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht. Es war eine glänzende Mannschaft damals. Eine glänzende Mannschaft. Und der Baric,
ja,
der Trainer.
Ne? Der Baric, eine Legende.
Das ja. Ist, das was heißt eine Legende? Das war ein Hund.
Das war ein Hund. Der legendärste Trainer in Österreich. Ja. Der legendärste eigentlich.
Ja, er war dann auch Nationaltrainer, ja. Teamchef. Ne?
Geraucht oder wie? Erschlot?
Wie erschlot.
Aber das war normal zu den Zeiten. Hast du geraucht?
Ich habe nie geraucht. Ich habe geraucht, aber nur aus Interesse. Zigarette habe ich geraucht, weil ich, damals war das Tabakmonopol. Aber es hat keine anderen Chicks gegeben, habe ich alles vom Tabakmonopol, von dieser Austria Tabakregie oder wie
der Austria Tabak hat die geheißen.
Habe ich mir irgendwann einmal angefangen mit dem Backel Smart Export, habe auch die Austria 3 geraucht und alles und habe alle Sorten durchgeraucht, um sie kennenzulernen. Ja? Und ich ganz ehrlich.
Immer Backel oder wie?
Immer Backel, ja, habe ich dann weggehauen. Und ich habe das letzte Backel geraucht, Ende September und am 1. Oktober bin ich zum Bundesheer gekommen,
ja.
Und ich habe mein Rauchen aufgehört. Und ich muss ehrlich sagen, es war ein Klick, weil die haben mich dort hergeschliffen, die Hundianer. Ich war in Mautern eingerückt.
Ja.
Mautern war zu dem Zeitpunkt die härteste Ausbildungskaserne von Niederösterreich.
Du bist ja in Zeiten groß geworden, das waren die 80er, die 90er, die Anfang 2000er. Was war da ein Highlight eigentlich
davon? Naja, das war, wenn man die vinarische Szene nimmt, natürlich. Nach dem Weinskandal war Österreich über alles. Weil in Italien sind ja am Weinskandal Menschen gestorben.
Über das ist nichts berichtet worden.
Über das ist ja nichts berichtet worden, auch in Amerika nicht. Österreich war im Fokus der internationalen Medien. Und das ist schlimm, die Banschen, die sind not a Gauner. Und das österreichische Volk hat quasi gesagt, alles Österreich. Wir trinken nur österreichischen Wein. Na, selbstverständlich. Und das waren also die 80er und Anfang der 90er. Ne? Wir haben natürlich gehabt. Wir haben viel mit Godardi zusammengearbeitet, zum Beispiel. Morandell damals.
Ne? Für Italien auch schon aufgeholt, oder?
Naja, das haben wir eigentlich, wir haben das alles über die Händler gemacht.
Und nein, meine ich ja, für Italien habt ihr
alles gemacht. Morandell hat Antinori gehabt schon seit Anfang 70er oder Ende 60er.
Also ja,
Tignanello haben wir gehabt, die ersten Jahrgang. Ne?
Wurde das damals schon so angenommen?
Oh ja, schon. Aber nur Österreich war wichtig, aber trotzdem hier und da dann eine Flasche Tignanello oder dergleichen Burgunder. Dann hat er 76 die Winothek St. Stephan schon aufgesperrt.
Mhm.
Da haben wir dann auch gehabt. Die haben sehr Spanien waren da. Sehr viele Spanier waren da.
Okay. Und jetzt sagen wir, also jeder sagt, die 80er, 90er sind brutal wild in der Jugend. Du warst ja damals nicht alt. Aber du hast ja ein bisschen weintechnisch und sportlich angegangen. Viel Fußball geschaut, viel Wein verkostet.
Nee, mein Gott, natürlich, Fußball ist immer schon mein Hobby gewesen und meine Liebhaberei bis heute.
Kurz einmal, das ist ja wichtig, weil im Gespräch mit diversen Menschen, und wir fragen immer gerne, oder mir ist ja wichtig, dass man sagt, so, hey, was ist dein Ausgleich? Für wichtig, dass du sagst, du gehst einfach so gerne zum Fußball. Da redet man über Wein, da trinkst du dann. Trinkst du dann ein Bier dort eigentlich? Oder zum Fußball trinkst du ein Bier dort oder ein Wein? Gar nichts.
Gar nichts. Ja, und ich muss sagen, wenn Österreich spielt, eine österreichische Mannschaft, ich sitze nicht. Ich gehe wie ein Trottel umeinander.
Was, du redest dann vor dem Fernseher, gehst du in einer?
Ja, ich schimpfe, ich fluche, ich schwitze, ich bin fertig. Ja, das ist, wenn österreichische Mannschaften oder die Nationalmannschaft spielt.
Ja, da bist du ja voller Patriot, oder?
Ich bin ein Narrischer, ich bin ein Verrückter. Wenn das Europameisterschaft ist oder Weltmeisterschaft oder wie jetzt Europameisterschaft, bin ich relativ neutral.
Aber mein gehst Gott. Du live ins Stadion auch?
Ich bin früher gegangen und ich habe früher, dank meiner Kontakte, immer die Karten gekriegt für die VIP-Geschichte.
Ja, cool. Hm? Und da bist du dann auch rumgelaufen, oder?
Also ja, das habe ich ja alle kennt.
Ne? Was ist mit dem Spiel los?
Aber nein, das habe ich nicht gemacht. Da habe ich nämlich die Spiele nicht so gesehen. Weißt du, da, wenn du erwischt hast, der, was mit dir geredet hat und tut, ich bin auch zu Eishockey gegangen, wie in der Capitals. Ja. Auch im VIP-Club. Ich habe den Hans Schmidt sehr gut gekannt. Ja. Den habe ich kennt schon seit seiner Agenturzeit. Aber ich werde immer abgelenkt, weil da immer irgendwer dazukommt und gibt seinen Senf. Wenn ich daheim sitze, vor dem Fernseher, meine Frau ist im Nordflügel der Wohnung und hat einen eigenen Fernseher, ja. Weil Fußball ist nicht ihr Hobby.
Ich schaue jetzt Fußball, okay, ja. Ich kenne mich aus.
Ja, und das war's. Ich kann eine Geschichte erzählen, die sehr peinlich für mich war. Heute ist wurscht. Österreich gegen Bulgarien, Herbert Prohaska damals Teamchef, große Mannschaft der Bulgaren, Stoichkov und so weiter, große Mannschaft. Also erste Halbzeit war in Ordnung, wir führen 1-0, passt. Wir kriegen dann in der zweiten Halbzeit den Ausgleich. Muss dazu sagen, ich bin spät gekommen, hab gleich zurückgespult und hab gleich gedruckt, Fernseher, saß also in der Unterhose und im Unterleiberl, privat bei mir daheim, meine Frau hat ja schon geschlafen, vorm Fernseher. Und dann ist es so weit gekommen, Angriff der Österreicher, 2-1 für Österreich, ich bin auf den Tisch gesprungen, im Leiberl und in der Unterhose, nicht leise, und in dem Augenblick macht meine Frau die Tür auf. Am liebsten wäre ich, irgendwo hätte mich gleich vergraben.
Wirklich? Hat sie nicht gelacht?
Nein, sie hat sich schon gelacht, aber sie hat sich gedacht,
was habe ich da für einen Angriff?
Was hast du für einen Narren? Was habe ich da für einen Narren?
Ja, das geht heutzutage viel besser. Ich glaube, das ist, heutzutage gelacht sie über das.
Nein, heute kann sie darüber nicht mehr schmunzeln, aber damals war sie schon ein bisschen pikiert, weil es so laut war, die ist munter geworden. Ja, und ich stehe am Tisch um, ist Trottel und ja!
Wird sich der Fußball verändert, Adi?
Ja, ist viel schneller geworden. Ja. Viel schneller, viel intensiver, viel teurer. Es ist ja keiner mehr Arabitler oder keiner mehr Austrianer oder keiner mehr Inter Mailand, sondern es sind ja Legionäre in Wirklichkeit. Und es gibt keine Vereinstreue mehr. Wenn ich denke, der Uwe Seeler, der war Zeit seines Lebens beim Hamburger SV. Und den wollte man abwerben. Der hätte eine Gage gekriegt bei AC Milan. Die war unvorstellbar für diese Zeit. Er hat abgelehnt. Ich bleib bei Hamburg. Das gibt's heute nicht mehr. Genau. Das ist unmöglich.
Obwohl es alle viel, viel mehr Geld verdienen, als wie der damals bei Hamburg.
Viel, viel mehr. Aber ist es halt die Zeit? Zeit
ja, der Legionäre. Das ist schon so. Aber reden nicht mehr von Treue. Ja, Treue. Und küssen alle das Wappen.
Treue gibt's nur bei den Fans. Bei den richtigen Fans. Die sind treu. Ja. So ist Fußball. Fußball, Wein und Musik. Ich bin ja auch einer der großen Musikliebhaber.
Was hörst du
ich
gerne?
Ich bin Klassik. Ich bin Klassik. Ich bin Richard Wagner, ich bin Giuseppe Verdi, Puccini, Tchaikovsky, Richard Strauss, Johann Strauss. Ich habe jede Menge CDs.
Ja,
ich keine
Schallplatten?
Schallplatten, aber ich habe CDs überwiegend. Und ganz ehrlich, wenn manche Leute sagen, die Meistersinger von Nürnberg, das dauert 5 Stunden, ich kann immer sitzen. Ich sage immer, nur 5 Stunden? Das ist doch eine großartige Oper. Geil. Wahnsinn.
Ich darf jetzt zu Hoffmanns Erzählungen gehen.
Ja,
meine Oma
super.
Hat mir zum Geburtstag Karten.
Ich war am 8. Juni, mein Geburtstag, 1994, Hoffmanns Erzählungen. Ja. Le Conte Hoffmann, ist ja französisch, Georges Bizet. Und Neil Schickhoff sang, das war damals der angesagteste Tenor. Wow.
Was ich immer gerne erkennst du Rachmaninoff?
Rachmaninoff, natürlich.
Hat schon Glück mit
natürlich. Ja, der hat Symphonien geschrieben, du hast Klavierstücke.
So schön.
Sensation. Und ich höre mir das alles nur auf Kopfhörer an.
Volle Lautstärke eine.
Voll eine, zack, das ist nur so poscht. Ich kann mich suhlen da. Ich muss dazu sagen, ich fange auch zum Dirigieren an. hier und da und so.
Nein, du bist ja Fußballtrainer.
Ja.
Hast du ja schon gesagt, bist du national im Trainer in Bayern.
Ich muss dirigieren, ja.
Okay, das finde ich schön, Alter. Das finde ich super. Also ich habe ähnliche Hobbys, Adi. Gehen wir mal zum Fußball und hören ein bisschen klassische Musik. Ich werde dich daran erinnern. Adi, was hat für dich der gemeinsame Nenner zwischen Fußball, Wein und dieser doch wunderbaren Musik?
Die Leidenschaft.
Ja.
Die Leidenschaft. Wein ist ja für mich, ich habe ja immer gesagt, ich verkaufe keinen Wein. Ich verkaufe Emotionen.
Das bringt Emotionen.
Ja, ich verkaufe Emotionen. Ich brauche nicht viel dazu, aber ich kann ein bisschen sagen, super, das ist großartiger Wein. Egal wie. Ne? Wenn ich nachdenke, ich habe mir ja die Weine gekauft. Ich habe ja auch nicht gelebt in meiner Ausbildung vom Steirereck. Ich habe niemals eine Flasche Wein vom Steirereck genommen, aufgemacht und mir das Ganze das verkostet. Meine Maxime war immer die, mich müssen ausbilden die Winzer, die Händler und ich mich selber. Mhm. Ja? Das heißt, ich habe mir Weine gekauft von der Winothek St. Stephan oder egal was, verschiedenste, und bin dann daheim gesessen am Samstag an meinem freien Tag und habe 5, 6 Weine aus der Rhone, aus Spanien, egal wo. Und ich habe mit den Weinen zum Reden angefangen. Da hat auch meine Frau oft gedacht, jetzt trat er total durch. Ne? Emotion. Diese Größe, diese Tiefe von gewissen Weinen, das ist Wahnsinn.
Ja.
Bordeaux, Burgund, war
fertig. Bordeaux oder Burgund?
Ja, ich bin ein bisschen mehr Bordeaux.
Ja?
Ich bin ein bisschen mehr Bordeaux, aber ein guter Burgunder, Halleluja. Aber es kostet viel Geld. Es ist mir ein bisschen entglitten.
Ja.
Ja. Weiße Burgunder, das ist doch schön. Das ist doch großartig. Ne?
Ja.
Ja. Und Fußball ist eben auch Leidenschaft. Und Musik sowieso.
Emotion.
Das ist immer Emotion. Ich bin früher immer in die Oper gegangen. Immer. Ich habe mir das aufgehört. Eben.
Wann hast du damit angefangen? Wie alt warst du?
So Anfang der 90er habe ich angefangen, ne? Und habe mir das gegeben. Und habe mir Richard Wagner und Co. einverleibt.
Bist du in der richtigen Stadt in Wien, oder?
Oper, großartig. Musikverein, Wahnsinn. Und da auch wieder, das muss ich auch sagen, du triffst in den Pausen permanent deine Gäste. Weil die gehen genauso in die Oper, in den Musikverein, ins Konzerthaus oder sonst zum Konzert. Alle.
Und begegnen dir mit noch viel mehr Augenhöhe.
Die sind in der Pause gekommen, da haben wir uns schon ausgemacht, wo wir uns treffen. Was sagst du dazu? Und wie? Und wo der Tenor oder die Sopranistin oder was weiß ich und der Dirigent? Und wie? Ich habe das Statement abgegeben.
Ja.
Wahnsinn, ne?
Ich habe das übrigens auch mal geglaubt. Ich bin beim Theodor Korenzis Konzert in Salzburg.
Das ist momentan mein absoluter Überdrüber-Liebling. Es gibt keinen besseren.
Dann bin ich rausgegangen und habe gesagt, zum super, zwischen sehr engen Freunden, aber auch wichtigen Kunden und Essensgeher und Gourmet, sage ich immer, und Weinkäufer. Und ich sage so raus, boah, ich habe es so cool gefunden. Da hat man richtig taugt. Und also, ja, Max, ist ja kein Wunder. Theodor Korenzis ist Coldplay der klassischen Musik, das versteht jeder. Und ich war richtig beleidigt, so mal hier wieder kulturell. Ich meine, ich habe mich da jetzt voll weitergebildet. Aber Theodor Korenzis zurück, ist großartig. Kann ich jedem empfehlen, da reinzuhören.
Bitte, man muss ja das so sehen auch, ja. Er hat sein eigenes Orchester.
Ja? Er hat zwei Orchester.
Ja, aber das zweite ist, das lässt er stehen. Theodor Korenzis lässt sein Orchester stehen. Die musizieren stehend. Außer die, wo sitzen müssen. Klar,
ein
Schlagzeuger oder egal, also ein Schlagwerker wird sitzen. Aber die alles andere steht.
Also Theodor Korenzis ist ja für die Hörer, wir sind beim Wein-Podcast, aber wir reden über den Rockstar der klassischen Musik. Er gilt als der Rockstar.
Wahnsinn.
Er führt ein Tempo da rein in Stücke.
Ja, ganz anders.
Eigeninterpretation.
Aber er verzerrt die Stücke nicht.
Finde ich
aber
auch.
Er hat einen eigenen Stil und diese Coolität, wie der dirigiert.
Diese Emotion auch, wie der da rumsteht. Der
trat richtig, durch. mit die Hoher. Wow. Ich muss dazu sagen, ich habe auch in den ausverkauftesten Opern Aufführungen immer Karten kriegt.
Ja,
immer.
Glaube
ich. Weil ich alle kennt habe. Ich habe es immer noch mal versucht. Ich habe nie umeinander geschnurrt. Ja? Zahlt habe ich es sowieso immer.
Ne? Ja,
aber wenn es war aus, dann habe ich zum Hörer gegriffen und habe den oder denjenigen gefragt, was ich hätte gerne Karten, kann man was machen? Und das ist sogar bis zum Holländer gegangen. Weil ich habe einen gehabt, der hat den Holländer gut kennt. Ich weiß noch, Falstaff, das weiß ich noch, Verdi. Und der hat den Holländer angerufen und der Holländer hat mir seinen Platz gegeben. Und ich bin gesessen, boah, und die haben alle geglaubt, ich bin der Operndirektor. Ne?
Bin nur der Schmied.
Ich wollte nur die Oper singen, nichts anderes.
Adi, was tut sich gerade so in der Weinwelt?
Permanent.
Was beschäftigt dich jetzt?
Permanent viel. Mich beschäftigt gerade diese unsägliche Diskussion über Riedenklassifizierung, wo Freundschaften zerbrechen, wo es Streitereien gibt, was sehr schwierig ist, wo sich ein Bundesland total absentiert hat von dieser Riedenklassifizierung. Wir machen da nicht mit. Ich finde das eigentlich nicht gut. Ich finde, es ist vertrauensbildend. Es hat ja da auch schon Riesenstreitereien gekommen, schon allein mit DRC und so, ne? Was sehr viel durcheinander ist, noch immer. Aber es ist schon wichtig, DRC, egal welches Gebiet, ist vertrauensbildend. Ja? Wenn in New York einer steht, in der einer Weinhandlung, und es steht DAC, Machau oder wurscht was, dann ist es staatlich kontrolliert.
Ja.
Das ist wie Appellation Kontrolle.
Ja.
Ja, oder DOCG,
egal. Das ist die Rebsorte, fertig.
Ich will das. Das ist Vertrauen.
Da ist ein Riesling oder ein Grünwettliner drinnen. Fertig, das will ich haben.
Das ist wurscht. Die meisten wissen ja nicht einmal, dass in Burgund Chardonnay ist.
Ne? Ja, überhaupt nicht.
Oder Pinot. Das ist Appellation Kontrolle. Ja. Was dann drauf ist, ist wurscht. Je nach Preis. Das kauft ja jeder dann nach dem Preis. Logisch, einen Chambardin. 1.500 Euro oder Dollar wird es ja keiner so schnell kaufen nebenbei. Und jetzt haben wir einen Wust an Rieden. Jeder schreibt seinen Weingarten dazu. Ne? Ja. Das kennt sich keine Sau aus in Wirklichkeit. Ja. Und wenn das in gute Bahnen gelenkt wird und das Ganze wirklich nicht nur, weil der Boden aus Ton oder Lehm oder aus Kalk oder egal wo es ist, sondern auch geschichtlich eine Relevanz hat, auch wirtschaftlich eine Markenrelevanz hat, wo man Weine zurückkosten kann.
Ja.
Ich finde, warum spreizen sie dann alle? Das ist so schwer. Natürlich wird es Härten geben, ich weiß es. Es wird Härten geben. Irgendwer wird überbleiben. Ne? Aber es wird nicht das Ende der Weinwirtschaft sein. Ne?
Nein, ganz im Gegenteil.
Und ich glaube, so kleinteiliger du arbeiten kannst und darfst, desto mehr vertrauensbildend ist es für den Konsumenten. Wenn ich denke, gemischter Satz Wien, DAC, das ist so großartig, hundertprozentig, dass du eine Parzelle mit gemischten Satzweingarten hast. Dazwischen ist ein Weg und du hast die nächste Parzelle gemischter Satz. Die darfst du nicht miteinander ernten. Ja? Da kommt dann wieder der Kollereinspektor und schaut, dass das passt. Dass da ja nicht irgendwo was so vermischt wird. Ja? So ist es. Wie im Burgund. Da ist auch der Boch dazwischen. Da ist Grand Cru und hinter dem Boch ist normal.
Wie viele Becher hast denn du schon im Burgund gesehen?
Ja, genug.
Ich nicht viel.
Es gibt
also da Becher. Unten, ja, da unten, ja, so Chanille und sowas, so Orange. Da gibt es viel, hast recht, schön.
Ich ja, vorher, es, ist ja nur, es ist nur ein plakatives Beispiel. Ne?
Ja, voll, ja, absolut.
Es ist auch so, natürlich sind die österreichischen Weine nicht günstig. Die guten Weine der Welt sind meist nicht günstig.
Ich glaube, dass unsere besten Weine
viel zu billig sind. Ich habe immer wieder, und das ist wieder ein bisschen, darf man mir erlauben, dass ich auch frech war, wenn Leute, Gäste gekommen sind, boah, der Hirzberger mit seinen Singerrädern, dass er Riesling ist, hat er eh nicht gewusst, ne? Der verlangt jetzt schon 80 Euro oder 100 Euro inzwischen und so. Ne?
Also ich glaube, bei dir war er noch bei 50.
Ja, ja, ist ja damals schon zu viel gewesen für die Leute. Ne?
Ja, brutal.
Dann sage ich, dann bitte, begeben Sie sich zum Hirzberger, lieber Herr, gehen Sie bei der Kuchel die Osse, da ist nämlich die Singerrädel genau da, und da gehen Sie nur an einem schönen Sonntagnachmittag auf der Singerrädel ein bisschen umeinander. Ja? Nichts arbeiten. Nur herumgehen. Die Terrassen bis rauf und so weiter. Es ist schon beim Gehen beschwerlich. Und ich sage Ihnen, die 100 Euro kommen Ihnen billig vor. Dann würde ich sagen, fahren wir ins Burgund und gehen Montrachet und Chevalier Montrachet. Wenn du dort bist, du kommst nicht mehr ins Schwitzen, das ist ein Spaziergang. Ne? Das ist nur so eine leicht steigende Anhöhe.
Ja,
voll. Ja? 2.500 Euro. Bitte. Wir haben die Wahl.
Absolut. Bin in Deutschland mal gearbeitet. Es ist sehr irre. Die Arbeit ist so absurd.
Mosel.
Ja, Mosel.
Mosel. Das ist ja alles günstig, was die
Rhone auch, so die Nordrhone.
Alles.
Nur
das ist ein Joch, wie man in Wien sagt, das zu bewirtschaften. Ein Joch. Oder ich war in der Südsteiermark. Ich bin da heute, gestern nur ein bisschen, weil es früh da war, bei der Weinbauschule Silberberg aufmarschiert. Ich denke mal, Wahnsinn, und die müssen da arbeiten.
Ja, du hast es anders gesagt, du hast dafür immer. Am Gas gearbeitet.
An der Front.
Immer an der Front. Wann kam dieser Wechsel eigentlich in den Stadtpark?
2005. Jänner 2005 sind wir gesiedelt.
Wie betrachtest du diesen Wechsel?
Ja, das größte Glück überhaupt. Das alte Steirereck, man wollte ja eigentlich bleiben.
Also für alle Zuhörer, das Steirereck im Stadtpark war nicht immer im Stadtpark.
Nein, sondern an der, im dritten Bezirk ebenfalls, wie heute, an der Weißgerber Lände, also Nähe Prater. Und in dem alten Steirereck, wie es so heißt, man wollte Anfang der 2000er schon investieren. Es war wichtig, es war ein Bedarf da. Es ist aber nie gegangen. Es ist nie irgendwo in dem alten Haus, dass man mehr macht, dass man da Einspruch, wieder Einspruch und so weiter. Und dann ist eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, der Herr Bürgermeister Häupl auf den Herrn Reitbauer zugegangen. Das ist Hübner-Geschichte, der Hübner-Kursaland oder in der Stadtpark. Ich weiß nicht, wie das geheißen hat. Das war zum Haben. Man muss es halt errichten. Ne? Ja. Und das hat sich dann der Reitbauer angeschaut und das ist dann sehr konkret geworden. Und das wurde dann auch wieder eben hergerichtet, so wie es heute ist. Und 2005 Jänner eröffnet.
Ja.
Und ich muss dazu sagen, eine Erfolgsgeschichte sowieso, auch küchenmäßig, da hat ja dann der Reitbauer Junior so richtig sich verwirklicht. Nicht? Österreich ist dann gegangen, nicht gegangen worden.
Was war das für ein Jahr?
Freiwillig, auch 2005.
Ah, ist 2005?
Ja, ja. Der Österreicher hat eigentlich schon vorher intern gesagt, ich mache nicht mehr diese Übersiedlung mit, damit es nicht heißt, ich lasse euch einen Stich.
Ja.
Und dann ist er aber, glaube ich, im April gegangen und der Junior Reitbauer hat dann das Zepter in der Küche in die Hand genommen. Wir wissen, wie das geendet hat, nämlich permanent unter den besten 50 der Welt.
Ja.
Und natürlich die Birgit Reitbauer, seine Frau, war ganz wichtig, ganz wichtig.
Kannst du mir das mal einfehlen, Adi, dass ich mit der Frau Reitbauer einen Podcast machen kann?
Ja, jederzeit. Ich bin am Mittwoch am Bursch.
Passt, frag's einmal. Sag, das war nett mit mir, falls es nett war.
War nett, es ist nett.
Ja, sehr gut. Ich hab so Respekt vor der Frau Reitbauer, dass ich fast Angst ein bisschen immer habe.
Ja, das ist einer der wichtigsten Menschen in der Gastronomie.
Ja.
Ich muss sagen, die Frau Reitbauer Junior, aber auch die Frau Reitbauer Senior, das muss ich auch dazu sagen. Ja, ja. Nicht, dass man da jetzt falsch. Aber die Frau Reitbauer Junior, die Frau Birgit Reitbauer, ist eine ganz wichtige Person eben im Service. Sie führt das Service. Sie ist immer strahlend, sie ist immer positiv. Da kann es sein, was will. Ist unglaublich, diese Frau. Ist eine Jägerin, die steht um 5 in der Früh auf und geht am Anschlafen. Jagert und ist Mittag in der Hocken. Eine Energie ist unglaublich, ja. Mhm. Und 3 Kinder.
Du sehr hast. Sehr diszipliniert.
Ja. Und du hast, ich sage euch, alle Vorteile in einem Betrieb mit der Birgit Reitbauer. Alle Vorteile. Sogar bis zu einem Kredit, den sie einem Mitarbeiter gewährt hat, weil der Banken alle angewehrt haben. So holt man auch Mitarbeiter. Nur, wenn du dich nicht gut verhältst, wenn du nicht für den Betrieb bist und dagegen arbeitest, dann hast du ein Mörderproblem.
Ist da schon mal wer umgebracht davon?
Ich kenne den Keller nicht. Ich kenne den Keller nicht so gut. Nein, das ist fix, das ist hundertprozentig, das ist stark. Aber ich muss ja ehrlich sagen, ich habe immer so gearbeitet, wie wenn ich mein eigener Unternehmer wäre. Wenn ich gegen das Unternehmen arbeite, ja, dann säge ich ja an meinem Ast, auf dem ich sitze, ich depp. Ne? Ja. Weil wenn ich dagegen arbeite, bin ich immer weg. Ne? Ja, und ich habe auch gesagt, ich brauche keine Gewerkschaft, obwohl es ist wichtig, Gewerkschaften zu haben, ganz wichtig. Aber ich habe mir eigentlich Zeit meines Lebens immer alles mit dem Chef ausgemacht. Wenn irgendwas nicht passt hat.
Das ist aber, das können nicht ganz viele Leute so gut. Also vielleicht. Ich habe das auch gerne, ich sage immer wieder das Oberbeispiel, weil das war einfach so ein Karl Oberer, sitzt ins Büro, wir reden und man hat über alles reden können.
Ja. Ich und man findet einen Konsens.
Du solltest halt argumentieren können, aber. Ja, Argument wieso, weshalb, warum, aber man findet einen Konsens, immer. Und sehr dankbar dafür, wirklich viel lernen dürfen dort. Du Adi, dann 2005 bis dann für die letzten 12 Jahre nochmal bis zur Pension, das ist der Steirereck in den Stadtpark angegangen. Hast den jetzigen Sommelier dann auch noch ein teilweise begleitet, wie du vorher schon schön gesagt hast. Also du hast den René Antrag ausgebildet, oder wie darf
ich
das sagen?
Ich habe ihn nicht ausgebildet, ich habe ihn nicht verhindert. So Talente wie ein René Antrag, die kann man nicht verhindern, das ist unglaublich, was der Mensch kann.
Die kann man nur verhindern und nicht ausbilden.
Das ist, und ich habe das eigentlich, er hat ja auch begonnen, so wie ich, als Küchenfuzzi.
Als Träger.
Mit der Träger, als mit der Tablett. Ne? Aber es ist dann sehr schnell gewesen und bemerkt worden, der will viel mehr, der will viel mehr. Und ich muss ehrlich sagen, ich war jahrelang ja wirklich sehr frustriert mit der Tatsache, dass so viele Köner bei uns angefangen haben, teilweise auch ein bisschen Interesse gezeigt haben für Wein und die sind dann wieder gegangen und ich war wieder allein. Ja. Wieder alleine. Ich werde ja auch nicht jünger, ich bin ja nicht jünger geworden.
Ja.
Und dann ist der René gekommen und ich habe ihn dann mitgenommen, Wochenende fortgefahren, egal Steiermark, Wachau, Burgenland und so weiter. Und so, das war der Beginn. Und der hat so schnell gelernt. Das ist unglaublich. Wahnsinn. Er macht inzwischen seinen eigenen Wein auch.
Ja. Ne,
in Berchtesgadsdorf. Für mich ist er, nebst vielleicht zwei, drei anderen in Österreichern, Österreich der beste Sommelier überhaupt. Ja. Mit so einem breiten Wissen. Nur muss ich sagen.
Kontinuierlich.
Ja, und der hört ja nicht auf. Der ist ja Wahnsinn. Der brennt ja. Der brennt.
Immer schön mit René Antrag über egal was zu sprechen.
Egal, ja. Und man gut, muss aber sagen, der René Antrag ist Sachse. Deutscher. Und ich schwöre euch, der echte Wiener ist das Letzte. Also der echte Wiener, der hat gesagt zum Herrn René, eine Weinempfehlung und so weiter. Sie sind ja Deutscher. Verstehen Sie überhaupt was von Wein? Ich bin dann öfter hingegangen und habe gesagt, dass das so nicht geht. Sorry. Ich meine, ich kann jetzt jemand nicht diskriminieren, weil er Sachse ist. Hat halt eine andere Aussprache, ist ja normal. Ne? Aber er hat sie wirklich etabliert. Also unglaublich, ganz schnell. Unglaublich. Und ich war froh. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich in Pension gegangen bin, mit dem Gefühl, ich hinterlasse nichts, was schlecht ist. Keine verbrannte Erde. Ich kann in Pension gehen, mit dem Gefühl,
es läuft. Weiter.
Besser wie vorher. Und der René macht es ja nur besser wie ich. Ist ja ganz normal, oder? Jede Generation, der macht ja nicht dasselbe wie ich, weil das war dumm. Ne?
Er macht es anders.
Genau mit dieser Leidenschaft, mit dieser Verrücktheit. Ich war vorige Woche erst dort, ne? Weil ich treffe mich in der Meierei eigentlich. Das ist so zentral in Wien. Mit Weinfreunden, mit Händlern, mit Weinbauern. Die Meierei ist gleich erster Bezirk. Du bist aber gleich irgendwo von allen Gebieten
direkt. Du bist kein Vierten, du bist da gleich drüben im Siebten.
Du bist überall.
Es ist sehr schön dort,
das ist nicht vergessen. Und der René kommt dann gleich und schenkt schon ein. Das habe ich stolz, auch mir etwas Neues zu zeigen. Und ich bin froh darüber.
Ja, super. Jetzt ist zwar 17, jetzt haben wir zwar 24 gerade. Du hast den Konzern vom Steirereck, von der Workaholic-Maschine, im positiven Sinne.
Nein.
Dann kleine Benzlupen und so
nicht für nichts. Das habe ich auch nicht vorgehabt. Und ich habe sowieso mehr denn jetzt tun. Aber anders, nicht offensiv und nicht als Sommelier.
Nicht am Parkett.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch aufhören müssen, 2017, weil meine Füße, die haben mir im Stich lassen. Nee. Weil ich war ja nicht nur 41 Jahre im Steirereck, ich habe ja gelernt und ich war ja Wirtsbauer, ich habe ja schon gearbeitet. Ich kann mich erinnern, ich bin nach der Hauptschule heimgekommen um 2, da war noch das Geschäft bei uns daheim, Schulranzen weg, gehen wir, Küchen helfen, abwaschen oder im Service. Ne, es war nicht so. Ne? Ja. Aufgabe habe ich dann gemacht um 4:45. Eigentlich könnte man sagen, es war Kinderarbeit.
In jetziger Zeit ja, wahrscheinlich.
Ja.
War es nicht die optimale Kindererziehung.
Nein, sicher nicht. Und wir haben ein Festzeug gehabt, wir haben Hochzeiten gehabt. Bei uns ist ja am Wochenende oft zugegangen. Das war Wahnsinn. Und
da hast du die Knie haben sie oder die Füße haben sie dann einfach bemerkt.
Ja, und das waren 2017 irgendwo. Ich habe nicht mehr können. Ich hab mich wirklich nur gequält und im September dann bin ich.
Und dann hast du gesagt, du bleibst am Bankett, aber nur einmal im Jahr.
Wo?
Beim Opernball.
Am Opernball war ich erstmalig ja schon 2017 im Februar. Das hatte Maria Großbauer, die damalige Opernball-Lady, gesagt: Oh, Adi, du magst den Opernball-Sommelier. Ich sage: Ja, jederzeit. Das habe ich dann bis 20 gemacht, dann ist sie ja gegangen. Und die Maria Großbauer hatte diese Idee, sie will Winzer haben. Und die ersten 2 Jahre waren die Wachau zum Beispiel. Dann waren die Traditionsweingüter mit Wieninger und Co., Markovic.
Ja.
Und jetzt waren es die Steirer im Letzten, weil die Frau Reitbauer, die das ja nach der Maria Großbauer macht, leider mit zwischendurch Corona-Pausen, die führt das so weiter.
Ne? Ja.
Die hat die Steirer gemacht. Ne? Und die Maria Großbauer hat mir ein schönes Barrique-Fasserl gemacht. So ein altes, ausrangiertes von der Domäne Wachau, das weiß ich noch. Das haben sie herrlich lackiert wieder. Und dort war ich. Und da sind Legenden sind an mein Fassl gestanden und haben gesoffen. Ne?
Also du hast dein Fassl gehabt, du bist an dem Fass gestanden.
Und ich habe meine Weine mitgehabt.
Und du hast aber nur aufgerissen die ganze Zeit.
Ich habe meine Weine mitgehabt, meine alten. Weil man denkt, ich kann nicht dort stehen und dann messen alle, die was bei mir Hof halten, da um 100 Euro eine Flasche Wein bestellen. Ne? Das wollte ich ja nicht. Jetzt habe ich natürlich mir ein paar, es sind 18, 25 Flaschen so, wo wir organisiert aus meinem Köhler. Konnte ich aber natürlich nicht mitnehmen offiziell, weil wenn du reingehst, ist eine Menge Polizei. Du kommst mit ein paar Flaschen da nie rein, die nehmen es da weg. Das könnte ja Sprengstoff sein oder sonst was. Das heißt, ich bin nachmittag mit den ganzen Weinen gefahren und bin zum Portier reinmarschiert. Ich habe gesagt, das ist für die Frau Großbauer, die holt sich's. Ja, lassen Sie es noch da. Das heißt, ich bin dann eben durchmarschiert, durch den Polizeikorridor und Karten und alles und bin gleich zum Portier gegangen, hab mir die Weine geholt für die Frau Großbauer, Dankeschön, und bin direkt, ich habe nicht warten müssen, nämlich von der Portierloge in die Oper reinmarschiert. War alles gekühlt.
Das ging fast wie ein Actionfilm.
Es war ein Wahnsinn, ja. Und das habe ich jedes Jahr gemacht. Es war Wahnsinn. Und da sind natürlich dann die Winzer da gestanden und viele, viele andere, Mario.
Das klingt aber eh lustig.
Ich muss dazu sagen, es war immer um 4:30 ein wunderbares Damenspitzel.
In der Früh?
Ja. Okay. Und unser Abschluss war dann immer im 4. oder 5. Stock Sacherwürstel.
Und ein Bier.
Und ein Bier.
Klar. Ja, ein Klassiker.
Das muss man dazu sagen. Ich habe ja viele Weinproben miterlebt, auch die Hardenrotenstock. Die legendären Hardy Rotenstock Bordeaux-Proben beim Adi Werner im Hospiz. Okay. Und es gab nach diesen Proben immer ein Fassl Stauderbös.
Was ist das?
Das war ein Essener Bier. Okay. Das war damals in diese 80er, 90er Jahre ein angesagtes Bier, eine Privatbrauerei. Und die wollten halt in Österreich Fuß fassen. Das hat Falstaff sehr propagiert, der Dr. Romé. Aber ich schwöre, dass das Fassl war so schnell auch. Mit diesen Stauderpilz, das war dieses herbe Tanninspülung.
Ja, voll. Wahnsinn. Erfrischen. Und was machst du sonst außer Opernball?
Ja, also ich habe natürlich sofort einen Anruf bekommen vom Chefredakteur von der Vinaria, vom Herrn Erwin Goldfuß. Du kommst zu uns. Seitdem bin ich bei Vinaria. Habe ja sowieso immer schon eine Kolumne gehabt. Ich bin ja der Altweinspezialist bei Vinaria. Ja. Meine Kolumne ist ja immer mindestens 10 Jahre alte Weine, die ich beschreibe. Ja. Übrigens muss ich das dann machen. Dann habe ich immer seit 2011 eine Profilkolumne jede Woche.
Ja, was stelle
ich einen aktuellen Wein. Und ich poste täglich einen Wein auf Facebook oder mehrere Weine.
Aber du bist Facebook erst sehr spät.
Seit 2020.
Okay.
Wo mich Mitte März beim ersten Lockdown so manche Winzer und Händler angerufen haben. Sicher nicht nur mich, sondern alle anderen. Ihr müsst uns helfen. Wir sind mehr oder weniger von 100 auf 0 katapultiert worden. Wir verkaufen nichts mehr. Ja, weil eben Lockdown war. Ich weiß auch nicht, wie ich das mache. Aber ich habe einen Facebook-Account, den haben mir meine Töchter eingerichtet, den habe ich aber nie bespielt. Und habe mir gedacht, jetzt mache ich einen Wein, den beschreibe ich und mache ein Foto.
Ja.
Ohne Foto ist alles nichts wert. Und das funktioniert. Das ist unglaublich.
Und dann tust du den Händler immer dazu schreiben, oder was?
Wie?
Dann schreibst du den Händler
immer. Man muss aufpassen. Auf Facebook darfst du ja nicht verkaufen. Es soll ja keine Verkaufsplattform sein. Man muss da immer sehr aufpassen. Facebook ist keine Verkaufsplattform.
Ja.
Aber man kann das ja wunderbar.
Da gibt es also einige Gruppen, wo man das machen kann.
Ja, ich bin nur auf Facebook.
Wenn du mal helfen soll, sagst du Bescheid.
Ich bin nur auf Facebook.
Nein, mal Facebook. Da gibt es so Weingruppen
auch. Die habe ich eh. Da gibt es ja genug. Bordeaux und Riesling, Burgenland Community und verschiedenste. Da schicke ich halt den richtigen Wein dann immer in die richtige Geschichte. Also wenn Riesling oder Bordeaux oder irgendwelche Bordeaux Blends, die schicke ich dann an Bordeaux und Riesling. Das geht dann so. Ja. Das geht weltweit. Das ist unglaublich. Das soll man nicht, glauben. Und ich bin eigentlich damit mit der Maxime angetreten, eben null Verkauf. Wenn ich jeden Tag aufgrund meines Facebook-Posts nur eine Flasche mehr verkaufe, ist es eine Flasche mehr.
Das sind 30 Tage, 30 Flaschen im Monat.
Inzwischen sind es viel mehr geworden. Ne?
Echt?
Naja, freilich. Kriegt er immer wieder Rückmeldungen. Wow, super. Und das, jetzt der Bertold Salomon hat sich bedankt, ne? Weil ich seine Weine probiert habe. Man schickt mir jetzt kistenweise teilweise Wein. Ich soll das probieren und veröffentlichen.
Ja?
Ja, es ist so. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so ist.
Taugt er das oder ist
das? Mir taugt es. Ich bin ja kein Trinker. Das kenne ich jetzt. Möchte ich die nächsten Jahre nicht mehr haben. Ja. Weil ich trinke nur aus Neugier.
Ja.
Ich will was lernen. Ich will neue Weine kennenlernen.
Das ist ein schönes Schlusszitat gerade, Adi. Du trinkst aus Neugierde.
So bin ich. Wenn ich keinen Wein zu Hause hätte, der mich irgendwo. Also ich habe immer
so
gesagt.
Geht's mir aber auch oft. Ich gehe so oft ins Restaurant, das ist.
Das kenne ich.
Das würde ich gerne mal wieder probieren, wie es jetzt nach 2 Jahren schmeckt.
Quasi. Das ist das Spannende.
Ja, aber ich gehe nicht rein, jetzt bin ich nicht mehr wieder den.
Nie im Leben. Das möchte ich gar nicht. Ich denke mir, Wahnsinn, wie fad muss es sein. Früher haben sich die Menschen für jeden Tag im Jahr den Wein in den Keller gelegt. 365 Flaschen. Jeden Tag denselben Glaudern. Jeden Tag Mutter Rothschild. Das war schrecklich. Da ist ja keine Spannung mehr, das ist ja da nur mehr saufen. Ich will das, den Wein ja ergründen. Ich bin auch, wenn ich zu Hause bin, ich werde nie einen Wein dekantieren. Ja. Ich mache auf und schenke ein. Ich würde ihn von der ersten Sekunde
aber trinkst zum du Letzten. Alleine auch gerne?
Ich trinke nur alleine, weil ich ja koste.
Aber spuckst du da?
Nein, da spucke ich nicht. Wenn ich zu Hause bin. Aber ich spucke schon. Ich bin ja auch für den Vinaria Weinguide verantwortlich. Ja. Ich habe ja 85 gehabt, vorher gesagt 87 und so. Ja. Weinbaubetriebe. Die mache ich sehr oft und meistens zu Hause. Weil, jetzt sind wir wieder beim Thema, wenn es beim Winzer sitzt, der erzählt dir die Geschichten, du wirst nur beeinflusst. Das will ich nicht. Wenn ich was wissen will, rufe ich ihn an, schreibe ich ein Mail. Sonst fahre ich zum Winzer vor Ort, hole mir die Weine und koste sie dann am nächsten Tag. Ja. Ich habe einen Weinschrank, da ist so viel Platz drinnen, kann ich alles. Dann mache ich die Weine auf, Laptop, Spucknapf. Weil das sind 12, 18, 24 Weine oft, ne? Pro Winzer für ja. diesen Guide. Ja? Also da kannst du nur spucken, es ist zu viel. Ne? Und dann kann ich kosten, spucken und mir fällt schon wieder was ein. Ne? Super. Richtig. Aber wenn ich nur zwei hätte, zum Beispiel, weiß ich schon, was ich am Abend habe. Zweimal 2011, Riesling, verschiedene Lagen, vom Heinz Siegel aus Rosatz.
Da bin ich gespannt, was du da schreiben wirst.
Und ich
Riesling
bin gespannt.
Aus Rosatz.
Ja.
2011, ja.
Aus dem Südufer.
Ja, voll. Direkt.
Andere Zeiten. Und ich bin einer der Menschen, die die heißen Jahrgänge sehr gern haben.
Ja.
Man könnte sagen, ich bin ein Warmer beim Wein. Ich bin zum Beispiel so viel propagieren, 2010. Wow, kalt, super, Wahnsinn. Für mich ist das grün.
Okay.
2011 war natürlich am Anfang diese großen, warmen Jahrgänge von 83 angefangen über 2003, 2000. Die werden ja erst wirklich gut. Die haben keine Jugend, aber sie haben eine große Zukunft. Und diese Jahrgänge wie 2011, die am Anfang ja, wo du denkst, na, das kann ja nichts werden, die werden vom hässlichen Entlein wirklich zum Schwan.
Ja,
ich liebe 2011. Ich liebe 2011.
Also meine lieben Hörer und Hörerinnen, 2011, Adi Schmidt schwört auf 2011, Max Zankl schwört auf 2014.
Nein, ich nicht.
Aber ich mag es halt gerne ein bisschen knackiger.
Ja.
Jetzt muss ich vorher kurz vom Wein weg, Adi, weil wir kommen ein bisschen zum Ende. Die letzte Frage ist eigentlich die wichtigste. Wo gehst du gern Wein trinken hin? Nicht verkosten, trinken und essen.
In den besten Wirtshäuser.
Hast du da irgendwelche Tipps?
Deine
Herzensempfehlung? Kannst du nur eine nennen?
Es ist ja immer wieder ein Wandel. Nicht? Man hat so gewisse Restaurants, Wirtshäuser, die man gern hat. Ich muss ehrlich sagen, momentan, und das sage ich jetzt bewusst, ist mir der Liebste der Resnicek im 9. Bezirk, in der Resnicek-Gossen. Der Simon Schubert, das ist ein Wirtshaus, das ist auch vom Ambiente so, das war immer ein Wirtshaus. Dort gibt es eine wirklich gute Wirtshausküche, eine schmackhafte Küche und eine Weinkarte. Und ganz ehrlich, es war ja lustig, in all diesen Jahren, wo wir Urlaub gemacht haben, meine Frau und ich und die Kinder, war es ja schon so, dass in allen diesen Destinationen Wein gewachsen ist. Sie hat sehr lange gebraucht, bis das gecheckt hat.
Ja? Deine Frau?
Ja, nicht, weil sie dumm ist, sondern wir haben ja gesagt, wir fahren an die Mosel, wir fahren an Rheingau. Und da ist halt ein Wein. Ja? Und das letzte Mal gecheckt hat sie es aber dann, waren wir auf Madeira. Da hat sie gedacht, da ist kein Wein, ja? Wie man sich auch irren kann. Auch in Madeira gibt es großartige Weine.
Ja,
aber nach Madeira war der Ofen aus. Aber dafür fahren wir nur mehr dorthin und das versteht sie auch und das will sie auch. Wenn dort in diesem, wo man Urlaub machen möchte, kein gescheites Wirtshaus ist und keine gescheite Weinkarten ist, no.
Gemeinsam nennen.
Das ist richtig. Ja. Wir möchten am Abend in Ruhe was Gutes essen und wirklich was Gutes trinken. Das Leben ist viel zu kurz, um Konzessionen diesbezüglich zu machen.
Ja, recht hast. Ein schönes Abschlusswort. Ich bedanke mich vielmals bei dir, Adi. Danke für deine Zeit. Schön, mit dir darüber zu sprechen. Gratuliere zu deiner tollen Karriere und zu deiner sehr erfrischenden Pension.
Danke.
Zum Wohle.
Zum Wohl.
Meine Lieben, wir hören uns wieder in 2 Wochen. Ich verabschiede mich hier jetzt aus dem So Vienna und wir trinken noch unseren Formintas. Danke fürs Zuhören. Bis bald.